Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hebamme. Wir haben heute eine Special-Folge mit der Lara. Willkommen, schön, nimmst du dir Zeit?
Ich nehme mir gerne Zeit. Guten Morgen zusammen.
Wir haben ein sehr ein wichtiges Thema, ein Thema, das viel beschäftigt, die älter werden oder dann auch älter sind. Notfallsituationen von 0 bis 5-Jährigen haben wir uns so ein bisschen geeinigt. Gell?
Genau.
Und ich möchte heute euch vor allem Sicherheit vermitteln in den wichtigsten Sachen oder in den wichtigsten Notfällen, die daheim passieren können, um dort in eine ruhige Handlung zu kommen. Wir haben geplant, dass wir so ein bisschen das Verschlucken, Ersticken anschauen, Verbrennungen, haben wir gesagt, wird sicher ein Thema sein. Was haben wir noch?
Die Reanimation vom Säugling und vom Kleinkind, genau.
Fieberkrampf ist auch immer wieder ein Thema und so ein bisschen grundsätzlich, was sollte man daheim haben?
Genau.
Wenn man
wichtigste Utensilien für eine Kindernotfallapotheke in diesem Sinn.
Genau. Jetzt freut es uns natürlich, dass du zulässt und gleich sind wir mega froh, wenn du uns ein paar Sterne schenkst, dass wir ja, ein bisschen bekannt werden mit unserem Hebamme-Podcast. Darum nimm dir doch schnell Zeit und tu uns bewerten. Ja, Lara, schön bist du da. Willst du etwas noch zu deiner Person sagen?
Ja, also ich bin Lara. Ich habe ursprünglich Orthopädistin gelernt. Das ist alles, was so ein bisschen mit Füssen, Prothesen, Schienen, Rollstuhl zu tun hat. Ich habe nach 5 Jahren ausgelernt, Kinderorthopädie gemacht. Sprich, Orthesen, Helmli und auch Verbrennungsanzüge genäht für Kinder. Irgendwann habe ich dann gefunden, ich könnte auch noch etwas anderes machen. Mich jetzt immer so ein bisschen in den Rettungsdienst hineingezogen. Die Medizin hat mich immer interessiert. Im 17. bin ich nachher in den Rettungsdienst gegangen und seit dem 21. bin ich diplomierte Rettungssanitäterin und rücke bis anhin 100% auf Primäreinsätze aus.
Ja, also bist du voll dran.
Genau.
In allen Schichten.
Das ist ein bisschen so, ja.
Ja, sehr viel schon erlebt, nehme ich an.
Ja, das ist ja so.
Wo wir sicher auch etwas sicher werden hören heute Morgen. Ja. Genau. Dass es auch wirklich auch ein bisschen anschaulich ist. Jetzt hast du dir aber auch noch ein zweites Standbein aufgebaut.
Ja, genau. Ich gebe seit dem Januar 2026 BB- und Kindernotfallkurs geben. Ist wirklich eine Herzensangelegenheit, weil ich das Gefühl habe, es ist eine grosse Nachfrage rum. Bei den Eltern ist manchmal viel Unsicherheit rum. Es wird durch die sozialen Medien auch zum Teil ein bisschen gefördert. Und ich finde es so wichtig, ihnen so ein bisschen zu vermitteln, ja, was ist denn häufig und was ist vielleicht nicht ganz so häufig, wie es zum Teil dargelegt wird.
Ja, ja, dass wir heute wirklich aufklären auf einen pragmatischen, sicheren
Genau,
Level, genau. Gut, ja, ich glaube, wir steigen voll ein und haben gedacht, wir tun so etwas mit dem, was die meisten als erstes beschäftigen mit dem Babyalter, wenn sie anfangen zu essen, zu verschlucken, zu ersticken, den Unterschied, der ja, sehr wichtig ist, zu machen.
Genau. Also, was ich viel höre, gerade bei diesen Kursen, ist, wenn man so etwas fragt, ja, was sind denn so Themen, die mich am meisten beschäftigen, ist wirklich immer das Thema Verschlucken. Und dort ist es ganz wichtig, dass man das ein bisschen differenzieren. Verschlucken ist etwas, sie nehmen etwas auf, das im Magen oder in den Darmtrakt hineinkommt, das nicht dorthin gehört. Oder sie verschlucken sich so, wie wir das auch machen im Erwachsenenalter, dass wir ein bisschen husten oder so, weil es vielleicht in die falsche Röhre ist, in Anführungs- und Schlusszeichen. Das, von dem, was man eigentlich wirklich Angst hat, ist das Thema Ersticken. Irgendetwas hockt auf die Luftröhre drauf, kommt in die Luftröhre rein und verschließt eigentlich den Atemweg. Sprich, es kann weder Luft rein noch Luft entweichen. Und das ist eigentlich das, von dem, was man so Angst hat. Genau.
Die zwei Sachen spielen sich ja völlig anders ab.
Richtig.
Kannst du mal wie erklären, was ist denn das Würgen, das Verschlucken?
Das ist eigentlich eine Schutzreaktion. Also das haben ja wir alle, dass sie Kinder, die müssen das zuerst lernen, dass man da mit Husten eigentlich das Teil wieder ein bisschen herbüscheln kann, was hergehört. Solange das Kind im Prinzip husten, entweicht ja Luft. Und es geht eigentlich auch Luft rein. Das ist nicht der Moment, wo man Angst bekommen muss. Dort sollte man eben die Kinder machen. Ich denke, es wird extrem schnell, extrem früh eingegriffen, wenn das Kind ein bisschen hüstelt oder so, kommt sofort die Hand zwischen die Schulterblätter. Dort kann man sie eigentlich einfach machen. Gefährlich wird es dann, wenn sie still werden. Oder? Solange sie husten, sind sie am Arbeiten, dann ist der Schutzreflex da. Und eigentlich dann, wenn sie still werden, entweicht keine Luft mehr. Das heisst, es tönt dann so ein bisschen so. Und dann muss man reagieren. Genau, weil dann ist der Atemweg blockiert.
Ja. Das mit Verschlucken kenne ich sehr gut mit vier Kindern. Und gerade beim ersten Kind, das, ja, da erklüpft man sehr, wenn das wirklich das erste Mal so richtig passiert. Wenn eben gehustet wird, kopfrot, es geschafft und dass man da nicht eingreift, ja, muss man recht bei sich sein, geduldig sein. Und gleich gibt es ja so ein paar wichtige Punkte, wo man das auch ein bisschen vermeiden kann. Mhm. Oder das Thema Beikost-Reifezeichen, dass man wirklich genug lang wartet, mit dem Essen anzufangen, mit dem Essen einzuführen. Weil es ein paar wichtige Fähigkeiten des Kindes braucht, dass das überhaupt der richtige Zeitpunkt ist, um mit dieser Kost anzufangen. Wir haben auch besprochen, dass es wichtig ist, dass wir noch über das reden. Mhm. Dass wir auch euch die noch mal mitgeben. Im Moment sind sie in aller Munde und ihr hört das sicher immer wieder. Aber gleich, dass ihr euch dort auch nicht stresst. Sehr viel ist ja auch die Frage, ist es schon, hast du schon mit Brei angefangen? Und dort, das erste Jahr muss man einfach, ja, ist das eben eine Beikost und nicht die Hauptkost. Also man darf immer wieder probieren, sobald die Reifezeichen da sind. Aber es ist nicht das Ziel, dass ein Kind mit halbjährig einfach ernährt wird durch die Beikost, sondern es ist wirklich durch die Stillen, Muttermilch oder Brei. So ein bisschen die Reifezeichen, die ganz wichtig ist, dass das Baby möglichst stabil selbst sitzen kann. Also es darf auf deinem Schoss sitzen, aber es sollte eine eigene Stabilität haben. Es sollte den Kopf stabil haben. Der Zungenstossreflex sollte nicht mehr da sein. Also wenn du mit dem Löffel reingehst, sollte es nicht mit der Zunge wieder rausstossen, sondern es sollte ein bisschen reinziehen. Das Interesse unbedingt, also darum auch immer das Baby mit den Tisch nehmen, schauen, wie reagiert es. Wenn ich esse, das Kind reisse einfach den Löffel aus der Hand, weil sie unbedingt wollen. Genau, und es kann auch wie selber abschätzen, hey, ich sehe etwas, ich will das Päckchen mit meiner Hand, führe es zum Mund und lasse wieder los. Also so der Augen-Hand-Mund-Reflex sollte auch da sein. Das ist so ein bisschen das Wichtigste. Und natürlich nie allein und bei Unsicherheit immer. Geh nachfragen, frag deine Hebamme oder geh auf die Mütter-Väter-Beratung. Der Punkt Ernährungsmittel beim Verschlucken gibt es ja auch Unterschiede. Was ratest du da in deinen Kurs?
Also das ist so, ich muss immer ein bisschen relativieren. Ich denke, früher hat man weder Trübeli noch Cherry-Tomätli noch irgendetwas verschnitten. Ich sage aber auch immer, hey, wenn ihr die Gefahr wollt minimieren, dann macht es. Weil es ist ein minimaler Aufwand. Es sind halt wirklich ein bisschen blöde Lebensmittel in dem Sinn, dass sie so eine ganz eklige Grösse haben, um wirklich auf den Atemweg drauf zu hocken und den einfach komplett zu verschliessen. Wir reden hier von ganzen Trauben, von Nüssli, von Popcorn, von Heidelbeeren, eben wie gesagt Cherrytomaten, die einfach schön oben drauf hocken können. Also wenn ihr dort einfach ein paar Minuten mehr Aufwand betreibt, könnt ihr dort eigentlich schon sehr viel bewirken damit. Genau.
Sei es mit Verschneiden oder Verdrücken
oder
weich kochen.
Genau. Was auch recht unterschätzt wird, statistisch gesehen, ist das sehr ein häufiger Grund vom Ersticken bei Kindern, ist wirklich die Luftballone. Geben die nicht einfach zum drauf rumkatschen. Weil da können Teile abgehen und das ist so etwas Klebriges, das Gummi. Und das kann wirklich schön oben auf Atemweg hocken. Ja. Dort ein bisschen aufpassen.
Ja. Genau. Was rumliegt. Und das, ich glaube, das ist sowieso eine Schwierigkeit. Oder sobald sie mobil werden, muss man noch mal viel besser schauen,
genau,
was rumliegt.
Es ist halt ein bisschen so, wir Erwachsenen, wir haben die Fähigkeit entwickelt, wenn ich dir sage, du dir mal etwas Weiches vorstelle in den Hängen, du dir mal Watte vorstelle in den Hängen, etwas rauchst, das können wir alle. Ja? Weil wir diverse Sachen schon angelenkt haben und der Tastsinn einfach schon ein bisschen besser ist. Die Kinder halt einfach die Welt mit dem Mund erforschen. grundsätzlich gut für das Immunsystem, aber halt einfach ein bisschen gefährlich wegen diesem Thema ersticken.
Ja. Ja, und das, ich glaube, das ist ja das, was häufig Sorgen macht, oder? Alles kommt ins Maul.
Das ist es so. Ja, das ist so. Was ich noch wichtig finde, eben bei dem Thema, so ein bisschen die Häufigkeit zu erwähnen. Also ich bin ehrlich, ich bin jetzt 9 Jahre im Rettungsdienst, ich bin noch nie für ein erstickendes Kind ausgerückt.
Ja.
Und das sind häufig, sind es eher fast die älteren Personen, im Altersheim, man tut nicht mehr richtig catchen, man braucht den Speichel nicht mehr so gut. Das habe ich schon ein paar Mal erlebt, aber wirklich das erstickende Kind habe ich noch nie gehabt. Und ich nehme jetzt mal an, wenn es wirklich so häufig wäre, da ich immer 100% gearbeitet habe, hat es mich irgendwann mal gebracht auf so einen Einsatz. Einfach, dass ihr dort vielleicht auch ein bisschen Anhaltspunkte bekommt, ja, ist es denn wirklich so häufig der Fall, dass sich ein Kind in irgendeinem Lebensmittel oder an einem Gegenstand erstickt?
Zu reagieren, du hast vorhin gesagt, beim Verschlucken kommt man sehr schnell ins Handeln, was man eigentlich eben nicht bräuchte.
Es kommt immer ein bisschen darauf an, was sie verschlucken, oder? Also, wenn es irgendein Gegenstand ist, der im Magen-Darm-Trakt kommt, was halt sehr gefährlich ist, sind Batterien, Knopfbatterien. Da gibt es so diverse Filme oder so, die dazu könnt anschauen, wie das aussieht, he? Wie wirklich so die Säure ausläuft. Ihr könnt auch mal eine Knopfbatterie in einen Apfel stecken oder in ein Bit Schinken. Und das sieht dann relativ schnell, relativ unschön aus. Das ist eigentlich das Gleiche, was im Magen-Darm-Trakt passiert. Batterien sind sehr gefährlich und Magnetli sind sehr gefährlich. Wir reden hier nicht von einem Magnet, wir reden von 2 Magneten. Weil der Magnetismus im Körper funktioniert genau gleich wie außerhalb. Und wenn sich halt die 2 Magnetli nachher suchen, kann das wirklich schwere Verletzungen geben im Magen-Darm-Bereich. Dort müsst ihr schnell handeln, ja. Genau. Und sonst würde ich sagen, alles so bei euch geht, kommt irgendwann halt der Junge wieder raus.
Ja. Genau. Haben wir auch die gehen wir jetzt nicht näher darauf ein. Gleich, wenn man so das Baby hat oder das Kleinkind, ist es ja meistens doch schon älter, wenn es dann mal anfängt zu essen oder Sachen in den Mund tun. Wie würdest du vorgehen, wenn du jetzt merkst, es hustet, bekommt einen roten Kopf?
Genau. Das Wichtigste bei Kindern, grundsätzlich bei Kindernotfällen, ist, dass ihr ruhig bleiben könnt. Wenn ihr nebendran fängt, von hyper an, von stressen, stresst das Kind umso mehr. Ich weiss, das ist immer leichter gesagt als gemacht. Aber ich nehme da immer ein bisschen das Beispiel, wenn ein Kind umgeht und ihr herzäckelt und in eurer Panik, was macht das Kind? Es fängt an zu rennen. Wenn ihr ihrer Selbstverständlichkeit zulaufen, ja, dann bleibt auch das Kind eher ruhig. Und das ist halt in dieser Situation auch so. Das Kind ist sonst schon gestresst, das ist am Arbeiten, das ist am Husten, das ist der Schutzreflex am Brauchen. Dann müsst ihr nebenan möglichst ruhig bleiben, für das Kind zu unterstützen.
Genau, also mal die Füße spüren, den Bauch schnaufen, die Hänge haben und zuschauen.
Richtig. Ist schwierig, stelle ich mir sehr schwierig vor, aber ihr müsst immer ein bisschen denken, ihr helft eurem Kind einfach am meisten.
Ja. Gibt es gleich den Moment, wo ich eingreifen muss?
Ihr müsst eingreifen in dem Moment, wo es keinen Ton mehr von sich gibt. Ja, dann, wenn die Kinder still werden, dann müsst ihr sofort handeln.
Okay. Das bedeutet?
Das bedeutet, dort ist immer ein bisschen die Frage, wann ist der Moment, wenn ich im Rettungsdienst anrufe. Also idealerweise ruft ihr dem 144 Anrufe auf Lautsprecher und dann fängt ihr eigentlich schon mit den Massnahmen an. Auch dort ist es mir wichtig, dass ihr ein bisschen wisst, und wenn das Teil halt rauskommt, was das Schönste wäre, und der Rettungsdienst auf Platz ist, dann sind wir genau gleich froh wie dir. Ja, weil wir haben auch nicht gerne Kinder als Patienten. Ja, da wird nicht irgendwie blöd gesagt, ja, jetzt sind wir für nichts gekommen, oder weiss auch nicht was, dann sind wir genau gleich erleichtert wie dir auch. Ja, dass wir da nicht zusätzlich noch müssen eingreifen oder Massnahmen ergreifen in diesem Sinn.
Also nicht zuerst probieren und dann anrufen, sondern anrufen, Lautsprecher,
genau. Massnahmen ergreifen. Weil dann können wir eigentlich schon losfahren, oder? Ja. Dann sind wir schon unterwegs. Und nicht, wenn es dann nicht funktioniert hat, dann rufen wir an. Das sind ein paar Minuten, die man da gewinnen kann.
Ja.
Genau. Die Massnahmen, die sind ein bisschen unterschiedlich, ob das ein Kind ist, das unterjährig ist oder ein Kind ist, das überjährig ist. Beim Kind unterjährig, das heisst das Mofenson-Manöver, das man anwendet. Das sind 5 Rückenschläge, also zwischen die Schulterblätter. Man dreht das Kind und macht dann eigentlich 5 Reanimationen. Das Kind ist nicht reanimationspflichtig, das Herz schlägt in diesem Moment noch, aber es hilft einfach, das Teil aufzuschaffen. Auch dort schauen, dass ihr die Schwerkraft wirklich ein zu Hilfe nehmt, sprich, der Kopf soll gegen unten zeigen, und dann hat man eigentlich die Hoffnung, dass das Teil wieder raufkommt. So tut man es unterjährig machen.
Also du findest so ein Video auf Insta bei uns auf Hevamma?
Genau. Bei dir, genau, das ist es so. Überjährig, das sieht man in vielen Filmen, haben wir das vielleicht schon mal gesehen, das Heimlich-Manöver, das ist auch das, was man im BLS-AED-Kurs lernt, also in dem Kurs, den man macht für die Autoprüfung und dann in der Regel nie mehr. Genau. Dort ist einfach wichtig, das Manöver darf man erst abjährig anwenden, und wenn man das einmal anwendet, dann muss man es einfach das Kind gleichwohl noch zeigen auf einer Notfallstation. Auch wenn das Teil ist aufgekommen, das hat damit zu tun, dass das einfach ein sehr invasives Manöver ist und bei den Kindern einfach die Leber und die Milz tiefer unten hocken und man dort einfach muss schauen, dass da keine Verletzungen passiert sind. Auch dort sind es 5
Kompressionen?
Oder was? 5 Schulterschläge, also Rückenschläge zwischen den Schultern.
Ja.
Und dann kommt das heimliche Manöver. Das ist das, wie gesagt, das ist dort, wo man eine Person oder ein Kind umgreift, und eigentlich mit der Hand bauen, das Teil probiert, gegen oben zu bekommen.
Aber gleich zuerst zwischen den Schultern?
Gleich zuerst zwischen den Schultern. Ja. Schulterblätter. Okay. Wirklich mit dem flachen Hang. Und dort tun wir nicht streicheln. Ja, dort darf man wirklich schlagen und so ein bisschen gegen vorne anschlagen.
Ja. Und dann sollte ja dann mal die Rettung kommen.
Genau, im besten Fall, ja. Medizinische Grundkenntnisse sind super, ja, wenn man ein weiss, wie handeln, wie reagieren, was so ein bisschen die ersten Massnahmen sind. Aber ich würde sagen, einfach, dass ruhig bleiben. Ganz schwierig, ich weiss, wenn es um ein Kind geht, auch bei uns, und das tue ich nicht irgendwie schönreden, auch bei uns ist es eine andere Situation, wenn ein Kind betroffen ist. Aber die Ruhe ist das, was dem Kind schlussendlich relativ viel bringt. Mm-hmm. Wenn ihr Sicherheit ausstrahlt. Ja. Ja. Genau.
Auch gerade wenn man nicht allein ist, wenn man zu zweit ist oder so, wirklich, dass jemand handelt.
Genau. Also das sage ich auch immer an diesen Kursen, das ist mir sehr wichtig. Oder man ist nicht immer zu zweit daheim. Wenn es eine Notfallsituation gibt, das spielt eigentlich keine Rolle, ob das mit einem Kind ist oder mit einem Erwachsenen ist, schauen, dass die Ressourcen zu bekommen. Und dann schauen wir nicht aus dem Fenster und sagen, ja, Entschuldigung, hättet ihr schnell Zeit, könnt ihr mir schnell helfen, dann schaut ihr einfach back und die Leute sollen kommen. Und in diesem Moment spielt es keine Rolle, ob das ein Nachbar ist, ob das ein Passant ist, ob das der Pösteler ist. Ihr müsst die Situation nicht alleine tragen, ihr habt nicht die Verantwortung alleine. Und ihr habt auch Leute, die euch unterstützen können, wie schon nur am 144 anrufen, die Ambulanz einweisen, wie auch immer.
Ja.
Genau. Das ist ganz wichtig, wie gesagt. Es spielt schlussendlich keine Rolle, wer kommt. Aber ihr seid nicht allein.
Ja, ich glaube, das ist ziemlich klar. Wenn ihr Fragen habt, schreibt ihr sie gerne drunter und mit uns euch beantworten. Wir gehen gerade weiter.
Ja, das ist doch gut.
So schwer die Themen auch sind, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir da auch ein bisschen Licht reinbringen. Leichtigkeit, auch Verbrennung, Verbrühung, etwas, was auch sehr häufig ist, nehme ich an, in deinem Alltag.
Ja, ich muss sagen, ich bin als Orthopädistin halt mehr konfrontiert worden mit dem.
Ja.
Ich glaube, das ist auch viel so, dass die Eltern alleine ins Spital fahren. Dass die Kinder so ein bisschen neben uns durchgehen, aber ja, es ist halt einfach schnell passiert. Bei den Kindern Verbrennungen, Verbrühungen häufig durch heisse Flüssigkeiten. Bei den Erwachsenen ändert es nicht, dort ist es mehr das offene Feuer.
Okay, ja.
Genau.
Ja. Heisse Flüssigkeiten, das ist wieder die Haushaltung vor allem, gell?
Richtig.
Im Daheim, wo es sich abspielt, wenn sie mobil werden.
Ja.
Was ratest du? Was sind so die wichtigsten oder die wichtigsten Gefahrenstellen?
Also es halt häufig ist, ist heisses Wasser.
Ja.
Beim Kochen irgendwie kommen sie in die Küche, sie ziehen an dieser Pfanne und das Wasser leert aus. Was auch ist, ist die Mami oder der Papi oder das Grossi, wer auch immer, einen Tee trinken, sie verwünschen das Teetassli. Das ist halt einfach schnell passiert. Ich sage immer, wenn du das ganz simples Menü kochst, sprich irgendwie Spaghetti mit Tomatensauce, du doch die einfach auf der hinteren Platte kochen. Dann ist dort schon mal ein grosser Teil beiträgt, dass da gar nichts passieren kann. Die Stille gegen hinten drehen, dass sie dort gar nicht zukommen. Es gibt da diverse Tools, wo ich sage, es gibt gute, es gibt solche, wo ich denke, das ist nicht zwingend nötig. Und die tun eigentlich in meinem Kurs vorstellen, was man da so ein bisschen präventiv machen kann. Aber sonst ist einfach, und das ist bei allen Kindern auch so, beaufsichtigen. Mhm. Schauen, dass sie gar nicht dazukommen. Mhm. Mhm. Das Tassli vielleicht in die Mitte vom Tisch stellen. So ein bisschen das.
Ja, und auch nicht rumlaufen. Ich glaube, das ist auch etwas, oder? Das Kaffeetassli noch schnell. Wirklich. Mhm. Sie kann auch die Zeit dürfen, absitzen und seinen Kaffee trinken. Es muss nicht alles im Stau, im Laufen passieren.
Richtig.
Hat man selber einen Gewinn als Mama, als Papa. Und für das Kind ist es auch sicherer.
Genau. Was halt bei den Verbrennungen wirklich ein bisschen ist, oder sagen wir jetzt, ein Bruch, dann wissen wir, dann nach 6 bis 8 Wochen ist ein Bruch verheilt. Und bei den Verbrennungen, das ist halt wirklich, das ist etwas Langjähriges. Und das ist auch etwas, das man das Leben lang wird sehen, je nachdem, wie tief es geht.
Ja.
Und darum, Verbrennungen, das ist wirklich, da muss man sehr aufpassen.
Ja, ja. Und man kann auch. Ich glaube, das ist auch wichtig. Das ist etwas, wo man sehr viel Prophylaxe kann machen kann.
Natürlich, oder? Ja.
Genau.
Ja.
Wie reagiere ich, wenn jetzt mein Kind gleich eine Verbrennung hat oder eine Verbrühung?
Es kommt ganz darauf an, wie gross die Verbrennung ist. Also das Erste, was man machen kann, ist mal die Kleidung entfernen. Kleidung entfernen, wenn sie nicht klebt. Sonst lässt sie einfach dran.
Also das heisst, sobald Süße drin ist, klebt es, oder?
Richtig, ja. Richtig. Nachher kommt es immer ein bisschen darauf an, ist das ein Fingerchen, das verbrannt ist, oder ist das ein Hang, ein Arm, der Oberkörper. Wenn ein Finger, wenn sie sich das Fingerchen verbrennen, ich glaube, das ist allen von uns auch als Kind mal passiert, dann einfach unter lauwarmem Wasser. Von dem ewig lang kühlen ist man wirklich weggekommen. Lauwarmes Wasser, 15 bis max 20 Minuten. Und nachher, je nachdem, gerade wenn es eine Handfläche ist oder so, zeigen. Genau. Wenn es grösserflächige Verbrennungen sind, sprich ein Arm, der betroffen ist, der Brustkasten, der betroffen ist, auch dort haben wir früher, glaube ich, die Kinder einfach mal unter die kalte Dusche gestellt. Das soll man nicht machen. Ich glaube, es gibt diverse Aufgaben, die unsere Haut erfüllen. Eine der Hauptaufgaben unserer Haut ist der Wärmeerhalt. Und wir müssen uns vorstellen, auf dieser grossen Fläche, wo die Verbrennung ist, ist der Wärmeerhalt nicht mehr gewährleistet. Sprich, wir verlieren über verbrannte Haut sehr schnell sehr viel Temperatur. Und das Problem ist, dass man, wenn man auskühlt, also wenn zu wenig Temperatur mehr da ist, die Körpertemperatur sinkt, dass dann die Wundheilung sehr schlecht ist. Also, darum stellt die Kinder nicht unter Kaltwasser stellen.
Mhm. Mhm. Also, da tue ich eigentlich nur bei kleinen Verbrühungen Kühe, also lauwarmes Wasser,
lauwarmes Wasser, genau.
Und bei grösserflächigen
Verbrennungen. Das Einzige, was ihr dort machen könnt, ist das sterile Abdecken. Jetzt, was ist steril? Alles, was klebt, tun wir nicht drauf. Also irgendeine Gase oder so, bitte nicht auf Verbrennungen drauf tun. Was ihr könnt machen, was bedingt steril ist, ist Frischhaltefolie.
Okay.
Oder wie bei Tätowierung.
Ja, und das klebt auch nicht.
Das klebt auch nicht. Das hat den grossen Vorteil, das andere ist, eben gewisse Bakterien oder Dreck, was auch immer, kann ich primär mal in die Wunde reichen. Und das andere ist, wenn der Rettungsdienst kommt oder die Rega kommt, sehen sie ungefähr die Grösse dieser Verbrennung. Oder man sieht immer noch etwas drunter.
Sehr spannend. Siehst du, das habe ich noch ganz anders gelernt.
Kühlen, gell?
Ja.
Genau. Nein, also ich habe das auch, also bevor ich in den Rettungsdienst bin, hätte ich das genau gleich gemacht.
Ja,
so. Und für mich war das so ein sehr grosses Umdenken, gewesen, dass wenn wir ausrücken wegen Verbrennungen, dass die Ambulanz geheizt wird. Mhm. Das hat für mich nicht so Sinn ergeben. Mhm. Aber wenn man dann eigentlich den ganzen Körper so ein bisschen versteht und eben auch ein bisschen versteht, für was das Tut eigentlich da ist, ja, ergibt es dann schlussendlich schon Sinn. Mhm. Ja.
Ich glaube sowieso, all die Haushaltsmittel oder Sachen, die ein bisschen in diesem Volksmund drin sind, auch, oder? Mhm. Mehl oder Zahnpasta, also Jenseits-Sachen einfach wirklich lassen.
Genau. Besser einfach warten, nichts machen, bis eigentlich nachher die kommen, die sich mit dem ein bisschen auskennen. Was ihr nicht dürft, verknüpfen, egal ob das Kind oder Erwachsene ist, wenn das Thema Verbrennung herum ist, kann das sehr schnell der Fall sein, dass ein Heli kommt für den Transport. Das hat einfach damit zu tun, dass unsere Verbrennungszentren halt in Lausanne und in Zürich sind.
Ja, dass die Distanz grösser ist. Genau.
Eigentlich alles, was das Gesicht betrifft, was Hänge betrifft, was Gelenk betrifft, was den Genitalbereich betrifft oder halt auch, wenn es grossflächige Verbrennungen sind oder tiefe Verbrennungen, oder wir haben die 4 Verbrennungsgrade, dann geht man eigentlich relativ schnell auf ein Zürich oder auf ein Lausanne.
Ja, ja.
Genau.
Wie ist das eigentlich? Es ist jetzt Privatinteresse. Bei Rega kann ich mit als Elternteil, wenn ein Kind fliegt?
Ja, also es kommt ein darauf an. Ich glaube, da bin ich ein bisschen überfragt. Ich nehme es mal an, ihr dürftet mitfliegen.
Ja.
Ja, es kommt einfach ein darauf an, auf das Gewicht des Heli, auf das Gewicht der Insassen. Aber ich nehme es jetzt mal an.
Rein vom Platz
letztendlich. Genau. Und in der Ambulanz ist es immer so, dass einfach ein Angehöriger mitfahren darf.
Ja, das ist auch noch wichtig zu wissen.
Genau. Normalerweise hocken die vorne neben dem Fahrer, nicht hinterinnen, je nachdem, weil es einfach vom Platz her nicht passt. Bei Kindern schauen wir eigentlich meistens, dass die älteren Teile hinterher mitfahren kann. Wieder dort. Und wir sind froh, wenn das Kind einigermaßen rüberkommt. Uns kennen sie nicht. Wir sind nicht so beliebt bei den Kindern. Und dann sind wir manchmal schon noch froh, wenn die Mami oder der Papi oder jemand, den sie kennen, nebenan hocken. Ja.
Gut, die Kinder reagieren ja auch, wenn sie sich verbrennen, verbrühen. Es ist ja nicht einfach, dass sie warten, bis eben etwas passiert. Wie ist dort als Elternteil unsere Reaktion? Oder was?
Wieder genau das Gleiche wie gegen. Probieren, möglichst ruhig zu bleiben.
Ja, also verschossen und warten.
Richtig.
So Schmerzmittel, diese Sachen, ist das ein Thema? Oder wirklich einfach warten, bis die Ambulanz da ist und sie reagieren dann?
Ich weiss nicht, wie viel das Schmerzmittel in diesem Moment nützt, dann muss die Haushaltsmittel, die ihr daheim habt. Aber das kann ich fast keine Auskunft geben, weil wir haben natürlich noch andere Medikamente, die wir geben können. Das ist dann
also es braucht etwas Starkes.
Ich hätte jetzt gesagt, es braucht vielleicht etwas Starkes. Und es kommt halt auch immer darauf an, wie tief die Verbrennung ist.
Ja.
Also jetzt der erste Gredig, den wir alle schon mal hatten, das ist einfach der Sonnenbrand. Schon der tut weh.
Ja.
Der zweite Gredig ist dann der, der Blasen gibt. Der dritte Gredig muss gar nicht mehr zwingend weh machen, weil der so tief in die Hautschicht geht. Und vierte Gredig ist wirklich sehr, sehr tief.
Ja.
Also je nachdem, wie tief das Verbrennung ist, muss es nicht einmal mehr weh machen.
Ja, und das Kind kann wegtreten, oder?
Richtig.
Das ist auch nicht der Klüpfen, sondern auch da sein. Ja? Gut, ich glaube, es ist ganz klar rausgekommen, eben anrufen, warten, Ruhe geben. Damit es irgendwie geht. Und auch dort wieder schauen, dass man nicht allein ist.
Genau. Sich einfach wirklich die Ressourcen zu holen. Gut kommunizieren untereinander. Und ein bisschen erzählen, was einem gerade durch den Kopf geht. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wir auf einen etwas anspruchsvolleren Einsatz reden wir viel mehr zusammen als bei, sagen wir, Bagatell-Einsätzen.
Mhm. Ja, was ganz wichtig ist eben auch Kommunikation.
Kommunikation. Ja. Es tut dem selber beruhigen, das Gegenüber weiss, an was ist der, an was tut der um den Hirn. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Ja. Etwas, was doch auch ab und zu vorkommen kann, ist, dass Kinder Fieber haben.
Ja.
Meistens ist es so ein bisschen das, wo man zuerst mal erlebt, dass das Kind krank ist. Das Baby krank ist, Fieber. Meistens häufig im Zusammenhang mit der Impfung so ein bisschen zuerst mal, wo man sich so ein bisschen herantasten kann. Das ist Fieber, mein Baby veraltet sich so, je nach Temperatur auch ein bisschen kennenlernen. Es hat sehr schnell Fieber. Es gibt dort auch riesige Unterschiede. Die haben sehr schnell sehr hoch Fieber, andere überhaupt nicht. Und die haben hoch Fieber aus seinem Spielen, andere auch nicht. So ein bisschen herausfinden, wie reagiert mein Kind bei was für Temperaturen. So ein bisschen das Höchste in diesem ganzen Fieberthema ist der Fieberkrampf, wo alle Eltern Angst haben davor.
Das ist ja so. Also der Fieberkrampf, das ist etwas, da kommen wir häufig in Kontakt damit, weil es halt einfach ein Ereignis ist, das primär mal sehr Angst macht. Ist aber in der Regel nicht so schlimm, der Fieberkrampf. Er sieht sehr brutal aus. Ich könnte es mir vorstellen wie einen Epi-Anfall. Es sieht recht ähnlich und gleich aus. Das Problem beim Fieberkrampf ist nicht höchstes Fieber, das sind nicht Kinder, die 40, 41 Grad Fieber haben, sondern es gibt einfach Kinder, die den schnellen Anstieg vom Fieber nicht mögen beissen. Das ist einfach, weil das Nervensystem noch nicht komplett ausgereift ist. Und ich könnte mir das so vorstellen, dass das einfach ein Gewitter gibt im Kopf und die Haut wie ein Reset machen.
Also es ist nicht die Höhe, es ist nicht 41 Grad und dann muss ich Angst haben, jetzt hat es den Fieberkrampf. Mhm. Sondern es ist die Geschwindigkeit und das Kind individuell, was ausmacht.
Richtig. Und es gibt einfach Kinder, die sind anfällig dafür. Es gibt Kinder, die machen nie Fieberkrampf. Aber das kann wirklich sein, dass ein Kind bei 36,5 ist und dann macht es den Peak mit dem Fieber. Hat vielleicht nur 38,5 Grad Fieber, aber das reicht schon. Es ist wirklich der rasante Anstieg vom Fieber und nicht höchstes Fieber, das den Fieberkrampf auslöst.
Ja. Ist es so, wenn mal ein Kind einen hatte, dass immer wieder wird haben?
Es gibt Kinder, die anfällig dafür sind, wenn sie jetzt mehrere Fieberkrämpfe haben, bekommt man irgendwann aber auch von einem Kinderarzt oder von einer Notfallstation Notfallmedikamente, dass man den Krampf einfach ein bisschen schneller durchbrechen kann.
Ja, dass man kann reagieren kann, bevor
richtig,
es nicht geht.
Richtig. Okay. Dort ganz wichtig, grundsätzlich bei allen Krankheiten, wo Kinder Notfallmedikamente bekommen, sei das die Allergie, sei das ein Asthma oder eben der Fieberkrampf, dass dort alle Leute, die mit dem Kind zu tun haben, sprich die Grosseltern, eine Kita, die Schule, dass die einfach gut instruieren. Wann müssen wir die Notfallmedikamente geben? Vielleicht auch ein Merkblatt machen, dass alle auf dem gleichen Stand sind.
Aus dem Mitnehmen.
Richtig, richtig. Wenn man sie dabei hat, ist es von Vorteil.
Ja, genau. Der Fieberkrampf beim Kind, du hast schon gesagt, das ist etwas, was sehr Angst macht. Weil es eben, ja, natürlich ist es sehr ähnlich an einem Epi-Anfall. Und gleich das haben die wenigsten je erlebt. Mhm. Was ist dort so ein bisschen, wie komme ich dort in die Handlung als Eltern? Oder was ist,
also wenn ein Kind einen Fieberkrampf macht. Wichtig ist zu verstehen, dass ihr nicht mit gut zuredet oder das Kind hebeln, den Krampf durchbrechen könnt. Das ist nicht der Fall. Das Gewitter muss einfach aufhören in diesem Sinn. Was ihr machen könnt, ist das Kind vor Sekundärschäden schützen in dem Sinn. Also wenn das auf dem Stuhl ist, wenn das auf dem Bett ist, wenn das auf dem Treibtrapp ist, legt es einfach an den Boden, legen, in die Seite lassen und schauen, dass es sich nie noch anschlagen kann oder eben, wie gesagt, zusätzlich noch verletzen. Sonst könnt ihr nicht gross etwas machen. Kleidung auftun, wenn es einigermaßen geht. Nichts ins Maul stecken. Ja, das macht man wirklich nicht. Da müsst ihr auch aufpassen. Der Kiefermuskel ist sehr stark. Also aufpassen auf eure Finger. Und viel mehr könnt ihr nicht machen. Was gut ist, ich weiss, es ist nicht das Erste, was die Eltern in diesem Moment daran denken, aber Zeit messen. Schauen, wie lange ist der Krampf gegangen. Kann wichtig sein für eine Notfallstation. Im besten Fall filmt ihr den Krampf filmen, aber auch dort weiss ich, das ist nicht das Erste, was man machen will. Die Neurologen oder die auf dem Notfall finden das auch noch gut, wenn sie das heute anschauen können. Aber wie gesagt, das ist nicht das Erste, was man macht. Mhm. Und gerade beim ersten Fieberkrampf läutet am 144 an. Wir hätten Medikamente, die das durchbrechen kann, den Krampf, wenn der länger geht. In der Regel gehen sie nicht länger als 5 Minuten. Schon das ist eigentlich ein sehr langer Fieberkrampf. Aber man sagt, unter 5 Minuten ist es immer noch ein unkomplizierter Krampf. Plus wird natürlich irgendwann noch zuerst mal Epilepsie oder sonst etwas diagnostiziert. Man kann jetzt sagen, ein Kind, das krampft und noch Fieber hat, ist in der Regel ein Fieberkrampf. Aber gleich, dass man das erste Mal, wenn so ein Ereignis ist, das sicher gut abklären, warum hat jetzt das Kind krampft.
Also es kommt sowieso in eine Abklärung rein?
Es kommt sowieso in eine Abklärung rein, genau.
Ja. Also rausnehmen, aus der Gefahrenzone ablegen,
Seitenlage. In die stabile Seitenlage. Genau. Und dann viel mehr könnt ihr nicht machen in diesem Moment. Das ist ein bisschen das Brutale
daran. Ja, aber auch wieder wie vorher. Oder?
Genau.
Rettung informieren.
Und richtig. Und einfach nicht das Gefühl haben, mit gut zureden oder das Kind noch festhalten, dass ihr da irgendeinen positiven Effekt könnt erzeugen könnt. Das ist nicht der Fall.
Ja. Das, was wir ja, uns alle fürchten davor, ist eine Reanimation. Weil man einfach immer, also mir geht es so, ich habe mega Respekt, etwas falsch zu machen. Auch wenn ich da geschult bin, ist es immer so etwas, das, was über allem schwebt. Mhm. Dass man dann wirklich alles richtig macht. Grundsätzlich, wann braucht es eine Reanimation bei einem Baby-Kleinkind?
Also die Reanimation, das ist bei den Laien jetzt ein bisschen rausgefallen. Also den Puls suchen müsst ihr nicht mehr bei Kindern, gerade bei Säuglingen oder auch bei Kleinkindern. Einen Puls zu suchen ist recht schwer. Ihr müsst einfach unterscheiden, schnauft es nicht. Und wenn ein Kind nicht schnauft, dann fängt er an zu reanimieren. Wenn es schnauft, tun wir es in die stabile Seitenlage.
Ja.
Genau. Okay. Die Reanimation zu erkennen, ist manchmal auch nicht so einfach. Wir haben alle mal eben die meisten, die eine Autoprüfung gemacht haben, haben einmal den BLS-AED-Kurs gemacht. Leider ist es nicht obligatorisch, dass man das dann irgendwann wiederholen muss. Darum, die Reanimation ist bei allen, glaube ich, ein bisschen weit weg. Also, es sind die wenigsten Leute mehr geschult, wie man das macht. Und die Kinderreanimation ist halt schon etwas anderes als beim Erwachsenen. Ich will euch da aber auch gleichwohl schon so ein bisschen sagen, die Gefahr, dass ihr draussen mal eine erwachsene Person herlaufen, die reanimationspflichtig ist, ist um ein Vielfaches grösser, als dass ihr mal ein Kind müsst reanimieren müsst. Das ist ganz wichtig, dass man das dort auch ein bisschen platzieren.
Ja.
Genau. Im Moment, wo jemand in der Reanimation ist, ist keine Atmung rum und es ist kein Kreislauf rum. Also es hat keine Pause, es hat keinen Auswurf mehr. Ich sage immer, wir brauchen, dass wir leben, dass wir existieren können, brauchen wir Sauerstoff, Nährstoff, irgendein Transportmittel, sprich unser Blut und eine Pumpe, unser Herz, wo die Nährstoff und den Sauerstoff zu unseren Zellen transportiert und macht, dass wir Energie produzieren können. Und wenn irgendetwas in diesem System fehlt, Sauerstoff, keine Atmung rum ist, das Transportmittel fehlt, sprich, es ist irgendein Trauma vorhanden, wir verlieren Blut, wir verlieren Flüssigkeit, oder die Pumpe funktioniert nicht mehr, dann kann das ganze System nicht mehr funktionieren. Genau. Und das ist eigentlich nicht der Moment, wenn man muss anfangen reanimieren.
Wie geht man vor? Also wenn ich an ein Kind komme, dann bin ich ja schon sehr in Aktion, wenn ich merke, eben, es atmet nicht mehr. Bin ich ja schon nach dem Kind.
Genau, also wenn das Kind irgendwo am Boden liegt, auf dem Sofa liegt, das Erste, was man mal macht, ist ansprechen. Vielleicht ist es einfach am Schlafen, das kann ja gut sein. Und auch hier hat die Vorgehensweise beim Kind ist genau gleich wie beim Erwachsenen. Ja. Man tut es mal ansprechen, schaut, tut es reagieren. Nachher kann man das Kind auch mal anlängen. Das ist instinktiv, meichert ihr das. Das Kind mal anlängen, reagiert es. Das Nächste, was man machen würde, ist dem Kind auch mal ein bisschen weh machen. Das darf man Schmerzreiz setzen. Da gibt es verschiedene Techniken, die man anwenden kann. Und dann tut man schon die Atmung prüfen. Genau, die Atmung prüfen kann man relativ schnell auch dort, wie beim Erwachsenen. Die legen die Hand auf den Brustkasten des Kindes, geht mit dem Ohr zum Mund und zur Nase des Kindes. Ihr schaut seitlich auf eure Hand, die auf der Brust liegt vom Kind, schaut. Ihr würdet sehen, ob das Kind schnauft, weil sich der Brustkasten heben würde. Ihr würdet hören, ob das Kind schnauft. Und ihr würdet an eurer Haut spüren, ob das Kind schnauft. So kann man es eigentlich relativ schnell prüfen. Aber dort ist schon der Moment, wenn ihr die Atmung prüfen müsst bei einem Kind. Dort ist eigentlich schon der Moment, wo ihr mal bägt. Dass jemand kommt. Und schon dort könnte der 144 Leute die auf Lautsprecher tun. Einfach, dass sie mitlösen und noch ein bisschen können anleiten können.
Ja, also die machen das auch, oder?
Die machen das. Und da müsst ihr auch nicht Angst haben, dass die nach dem Telefon abhängen, die bleiben mit nach dem Telefon. Das sind geschulte Leute. Das läuft nach einem Abfrageschema in dem Sinn. Die müsst einfach eine Auskunft geben.
Ja. Ja.
Genau. Wenn das Kind schnauft, dann ist es per Definition bewusstlos und dann wird es genau gleich wie ein Erwachsener in die stabile Seitenlage gelegt. Und wenn es eben nicht schnauft, dann werden wir dann in dieser Situation nicht mehr reanimieren müssen.
Wie geht man vor?
Beim Reanimieren ist es so, wir können nicht auf einem Sofa reanimieren, wir können nicht auf einem Bett reanimieren, wir brauchen einen harten Untergrund. Das ist mal wichtig, dass ihr das Kind an den Boden nehmt. Kleidung auftun, hat so ein bisschen zwei Aspekte. Erstens mal so Knöpfe und Reissverschlüsse tun halt einfach weh, irgendwann. Und das andere ist, dass wenn der Rettungsdienst kommt, dass die sofort Pads kleben können, also den Defibrillator anschliessen. Vom Reanimieren her, am Anfang, Kinder fallen sehr häufig in die Reanimation, weil sie zu wenig Sauerstoff haben. Sie haben eine recht tiefe Toleranz, wenn zu wenig Luft reinkommt. Zu wenig Sauerstoff bewirkt beim Kind, also am kindlichen Herz, dass es langsamer wird und irgendwann ist ein Stillstand reingeht. Genau. Darum geben wir beim Kind am Anfang 5 Beatmungen. Das ist ein bisschen der Unterschied zum Erwachsenen. Mhm. Aufpassen, bei den Erwachsenen geben wir Atemstöße. Bei den Kindern tun wir eher wie ausatmen. Es reicht, wenn sich der Brustkasten leicht hebt, weil wir wollen verhindern, dass das Kind irgendwie Schädigung am Lungengewebe bekommt. Ja. Genau. Und dann kann man anfangen reanimieren. Beim Erwachsenen ist es 30-2, also 30 Mal drücken, 2 Mal beatmen. Man macht das mit 2 Hängen, also mit beiden Armen. Bitte schaut dort doch ein bisschen schauen, bei diesen Ärzte-Serien, du hast da nicht namentlich etwas erwähnen, wird das zum Teil ein bisschen falsch dargestellt. Wir können nicht mit durchgebogenen Armen reanimieren, das funktioniert nicht. Aber da gehen wir jetzt gar nicht genauer auf die Erwachsenen-Reanimation drauf ein. Bei den Kindern, logisch, mit 2 Hängen funktioniert es nicht. Erstmal ist der Brustkasten viel kleiner und ich würde auch viel zu viel Kraft aufwenden. Bei den Unterjährigen, wenn es geht, tun wir mit 2 Däumen reanimieren, sprich, wir greifen den Brustkasten umgreifen, gehen mit beiden Däumen ins untere Drittel vom Brustbein, könnt ihr eigentlich auch die Brustwarze als so ein Anhaltspunkt nehmen und tun dort zwischen reanimieren. Bei den grösseren Kindern oder einfach, wenn meine Däume nicht mehr längen, dann tun ich dann auf einen Hang ausweichen.
Ja.
Von der Frequenz her ist es gleich wie beim Erwachsenen, 100 bis 120 Mal pro Minute, wo man drückt. Von der Tiefe her ist es 1/3 vom Thoraxdurchmesser. Das heisst, auch dort ist es eigentlich gleich wie beim Erwachsenen. Und wenn man alleine ist, bleibt es 30 Mal drücken, 2 Mal beatmen. Wenn man zu zweiter Höhe ist, halbiert man das auf 15-2.
Ja.
15 Mal drücken, 2 Mal beatmen. Weil man halt wirklich ein bisschen weiss, dass die Kinder wegen Sauerstoffmangel in die Reanimation reingehen. Und dort will man einfach in der Hälfte der Zeit immer wieder Sauerstoff geben.
Und weil man wechseln kann.
Das ist auch noch ein Grund. Das Anstrengende am Reanimieren ist das Drücken und immer den Wechsel wieder anzumachen, zum Beatmen. Und wenn man zur zweiten Höhe ist, ist es einfach eine andere Situation.
Ja. Gut. Auch dort wieder rufen, sich Hilfe holen.
Ja, ganz wichtig. Ressourcen suchen holen, die Ressourcen bei sich behalten. Das ist auch ein bisschen das Thema von dem Defibrillator. Wenn ihr zu zweit hoch seid, behaltet die zweite Person bei euch.
Ja. Also erst die dritte geht
die holen. Die dritte geht holen oder tut genau weitere Massnahmen ergreifen. Aber wenn ihr zu zweit hoch seid, behaltet euch die Person wirklich auf Platz. Weil reanimieren ist anstrengend. Reanimieren, das ist per se eine Ausnahmesituation. Und wenn es um ein Kind geht, das ist noch ganz etwas anderes. Behalten sich die Leute einfach auf Platz.
Geht man denn so einen Defi holen? Macht das Sinn bei einem Kind?
Bei einem Kind, ja. Wenn man einen zur Verfügung hat, wenn einer rum ist, man kann ihn dran tun, was auch der häufig falsch dargestellt wird. Defi gibt nicht immer einen Schock ab. Das ist mal wichtig zu wissen. Nicht das Gefühl haben, jetzt habe ich etwas falsch gemacht oder der Defi ist kaputt oder was auch immer. Es gibt unterschiedliche Herzstillstände, das ist so. Beim einen tut der Defi Strom abgeben, beim anderen halt nicht. Und dort müsstet ihr nicht verklüpfen, wenn das halt bei einem Kind nicht der Fall wäre.
Also die Maschine unterscheidet und reagiert, anpasst auf die Situation.
Genau, und das müsst nicht ihr entscheiden, dass sie wirklich die Geräte, die mit ihnen reden, die entscheiden, gebe ich da hier Strom, gebe ich da hier keinen Strom.
Ja, okay. Und anpasst auf Kindergrösse oder was auch immer.
Genau, es gibt gewisse Defibrillatoren, die Kinderpads drin haben.
Ja.
Die wenigsten haben Kinderpads drin.
Also die, die in der Gemeinde umhaben,
haben die Mitte. Genau. Könnt ihr noch mal ein bisschen achten, es hat wirklich vermehrt
Defis rum. Das hat es früher nicht ganz so viel gegeben. Aber gerade bei öffentlichen Orten wie einem Bahnhof oder bei grossen Firmen, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob aber eine gewisse Grösse des Teams obligatorisch ist, dass man einen hat. Schulen haben einen, zum Teil sehen wir so an den Bushaltestellen. Es hat wirklich viel rum.
Bei uns hat es auch beim Mikro. Und
richtig, also richtig. So ja, es hat viel Defis rum. Ja. Genau. Ja. Aber auch dort, eben, wenn ihr das zweite hoch seid, keine Zeit verschwenden, jemanden schicken, für den Defi zu erreichen, auch wenn der nur 3 Minuten weg ist. Es braucht 3 Minuten, um dort herzugehen, es braucht 3 Minuten, um wieder zurückzukommen. Es sind schon 6 Minuten durch. Und gerade in der Reanimation sind 6 Minuten, das ist viel Zeit.
Ja, das ist... Wie sagst du dann im Kurs, um wieder in eine andere Stimmung zu kommen? Das finde ich schon noch so ein schweres Thema.
Ja, es ist auch ein schweres Thema. Wie gesagt, ich glaube, es hilft auch ein bisschen zu sagen, ja, es passiert, es gibt, dass ein Kind in die Reanimation reingeht, aber heutzutage werden Kinder nach der Geburt, und ich glaube, das kannst du so bestätigen, die werden ja sehr gut durchgecheckt. Also ein angeborener Herzfehler würde gesehen werden. Bei den Kindern ist es selten ein Herzproblem, dass sie in die Reanimation reingehen. Bei den Erwachsenen ändert es nicht. Dort ist es meistens irgendein Herzproblem, das zu dieser Reanimation führt. Viele Sachen kann man verhindern, dass ein Kind nicht in die Reanimation kommt. Also präventive Massnahmen kann man da durchaus treffen. Für es so ein bisschen anzubrechen, ja, es gibt es, aber es ist selten.
Ja.
Es ist wirklich selten.
Und ich glaube, ganz wichtig ist für viele Leute, dass, wenn sie es mal gemacht haben, geübt, haben gesehen, richtig, dass es schon viel Stress rausnimmt.
Ich glaube, es ist wichtig, oder, bei diesen Kursen, die man macht, so wie ich es noch in Erinnerung habe, ist es vor allem auf Erwachsene. Auf Erwachsene ausgelegte Kurse. Und ich denke, es ist gut, auch in meinem Kurs, ich habe Säuglingsbaby wie auch Kinderbaby, dass man beides üben kann. Ich glaube, es ist schon mal nicht schlecht, wenn man es einmal gemacht hat. Man wäre dann auch nicht total hilflos in diesem Sinn. Ja. Man hat so ein bisschen ein Rucksäckchen gepackt.
Ja. Es gibt einem schon eine Sicherheit, oder?
Richtig. Und auch, dass man dort mal üben kann. Ich meine, wenn man falsch drückt, passiert dem Baby nichts. Wenn man heute schnell unterbricht, dann passiert auch nichts. He? Von dem her, ich glaube, das ist schon mal nicht schlecht. Wenn man es mal geübt hat, mal konnte schauen, hey, wie tut das eigentlich, wie ist das mit 2 Däumen zu reanimieren, wie ist das mit 1 Hand zu reanimieren, auch mal ein bisschen üben, das zweite hoch, das absprechen. Ich glaube, das gibt schon Sicherheit, wenn man es einfach einmal durchspielen konnte.
Ja.
Mit dem Wissen, ja, es passiert selten.
Ja, genau. Was mir jetzt auch noch so ein bisschen in Sinn ist, weil wir ja Sommer haben, die Badeunfälle.
Ja.
Da stehen wir jetzt da nicht drin, aber gleich vielleicht dort noch ein paar Sachen, die wichtig sind. Was, wenn sobald Wasser das Thema wird, wird einfach, ja, ist wieder so ein Risiko, wo die Kinder ausgesetzt sind, dass man sich dort auch immer bewusst ist, eben, du hast es vorhin schon gesagt, beim heissen Wasser.
Ja.
Dass man die Kinder beaufsichtigt. Ganz wichtig, sobald Wasser da ist. Und das heisst nicht, es muss ihr Body sein, sondern es kann auch das Biotop sein bei den Grosseltern.
Ja, ich glaube, was einfach bewusst muss sein, gerade bei Kindern, die tun sich nicht backen, die tun nicht um sich spritzen. Wenn sie merken, wir gehen unter, die gehen still unter. Dann sehen wir das sogenannte stille Ertrinken. Darum, beim Thema Wasser finde ich ganz wichtig, dass den Leuten bewusst ist, 5 cm Wassertiefe Länge, dass ein Kind ertrinken kann. Also so das Koseln, das haben wir auch alle gerne gemacht, würde ich einfach wirklich fest ans Herz legen. Wasser und Kind heisst einfach, ihr seid dabei. Weder eine Schwimmhilfe, Flügel, eine Weste, ein Ring tut euch von dieser Aufsichtspflicht entbehren in dem Sinn, weil wenn sie eine Schwimmhilfe brauchen, können sie nicht schwimmen. Also muss man dort dabei bleiben. Ihr Body, auch das, manchmal ist nicht allen bewusst, der Badmeister ist um, aber die Aufsichtspflicht bleibt immer bei den Eltern. Genau.
Also es ist nicht möglich von einer Person jetzt zu verlangen.
Nein.
Ja, aber genau. Ja, gleich kommt es dann auf das zurück. Aber du sagst es schön, es sind 5 cm und die, ja, die Flügel, noch mit denen ist man in 5 cm Wasser drin, oder?
Richtig, wenn der Kopf vorüber geht, wenn das Gesicht unter Wasser ist, der genau, okay, sie in eine Art Schockstarre reichen und dort becken sie sich nicht, sie tun nicht um sich schwadern oder spritzen, also sie gehen wirklich still unter. Darum, ja, jetzt kommen wieder die wärmeren Temperaturen, man geht wieder mehr an den See, an die Aare, in die Body mit den Kindern, was auch etwas sehr Schönes ist. Wenn ihr in einer Gruppe unterwegs seid, mehrere Erwachsene, mehrere Kinder miteinander, definiert wirklich eine Person, definieren, auch wenn das nur 10 Minuten sind, das spielt ja keine Rolle. Aber eine Person ist immer verantwortlich, zu schauen, wo sind die Kinder. 1, 2, 3, 4, 5, gut, ich sehe alle 5 Kinder. Und in diesem Moment wird halt nicht auf den Nattel gedrückt, es wird nicht in den Servo abgebrätelt oder sonst irgendetwas, sondern eine Person ist wirklich fix dafür verantwortlich, dass man die Kinder in den Augen hat. Nach 10 Minuten kann man wieder wechseln. Ja, aber es ist einfach schnell passiert. Blöd gesagt, in der Body würde man sie noch sehen. In der Aare und im See sind sie halt einfach weg.
Ja, ja, ich glaube, das ist das, was so schnell passiert. Oder? Man ist abgelenkt im Gespräch oder nur kurz und dann ist es
nur kurz und dann fällt es.
Ja. Ja. Und das, ich glaube, das ist ganz wichtig, das, was du sagst, definieren die Person, die schaut. Schauen, dass die Kinder farbige Backkleider haben und nicht irgendetwas Blaues, weil dann sieht man es auch noch viel weniger. Das, ja.
Ja, und so bald wie möglich in einen Schwimmkurs schicken. Unbedingt. Das ist extrem wichtig.
Ja.
Ich finde es, also, bei uns haben wir es halt so gemacht, aber ich finde es einfach extrem wichtig, dass ein Kind schwimmen kann.
Ja.
Möglichst früh in einen Kurs schicken.
Ja, und die Freude im Wasser. Ich glaube, das ist auch etwas Wichtiges. Weißt, dass man so wirklich von Anfang an, sei es schon mit einem Babyschwimmkurs oder das Babyschwimmen, wirklich lernt, es ist Wasser, ist auch etwas Schönes, aber man muss sich sicher fühlen drinnen.
Ja, ja. Genau. Weil ich glaube, es können halt verhältnismässig gleich viele Leute nicht schwimmen.
Ja.
Ich glaube, das hat man manchmal das Gefühl, ja, wir sind ja in der Schweiz, aber es können es wirklich gleich wohl viele Leute nicht.
Also es ist auch eine der höchsten Todesursachen im Sommer, oder?
Genau. Also was ich auch noch so interessant finde, ist, es gibt ja immer mal wieder, dass in den Medien steht, dass sich ein Kind wieder an so einen ungesicherten Abzug gezogen wurde, irgendeiner Poolanlage, in welchem Land auch immer, spielt ja keine Rolle. Die schlimme Hotelgesellschaft und so. Und ich muss einfach sagen, ein 3-4-jähriges Kind hat einfach alleine nichts zu suchen in einer Poolanlage. Also, da muss man sich nicht Gedanken machen über die Hotelgesellschaft, sondern eher um die Eltern, die die Aufsichtspflicht einfach nicht wahrgenommen haben.
Wenn jetzt gleich ein Kind musst du rausnehmen und schon ist, merkst, dass es schon Wasser geschluckt hat, wie reagierst
du? Es kommt darauf an. Ich glaube, dort sind wir in der Situation, die wir gerade kurz vorher besprochen haben, schnaufen sie nicht.
Ja.
Wenn es schnaufen, gleichwohl stabile Seitenlage. Und wenn es halt nicht mehr schnaufen ist, sind wir in der Situation, wo wir müssen reanimieren müssen. Genau. Okay.
Es gibt gleich auch noch die Situation, dass es wie später kommen kann. Also korrigiere mich. Das, weißt, wie
sekundäre Trinken. Genau, sekundäre Trinken sollte eigentlich in unseren Gewässern nicht passieren. Sekundäre Trinken wäre jetzt eher, wenn es zum Beispiel in ein Pschüttloch geht, dort irgendetwas würde verwutschen, trinken, was auch immer, wo halt nachher in die Lunge reinkommt. Dann gibt es eine Entzündungsreaktion in diesem Lungengewebe und Entzündung, wie sagt man dem absolut, das südert, das zieht Flüssigkeit. Und dann kann es nachher von innen, von dieser Entzündungsreaktion, eigentlich die Lungen füllen mit Flüssigkeit.
Also es hat nichts zu tun mit dem Wasser an sich, sondern es ist wie eine Entzündung, die entsteht durch eben die Flüssigkeit, die man hat geschluckt hat.
Richtig, weil halt die Flüssigkeit nicht in das Lungengewebe gehört.
Okay.
Genau. Ja. Aber eigentlich sind unsere Gewässer sind wirklich so super und eigentlich auch Body, dass das nicht passieren soll. Wenn ihr das Gefühl habt, hey, mein Kind hat jetzt irgendwie wirklich Wasser verwutscht, es hat Wasser geschluckt, ich bin mir nicht sicher, ob das in Lungen innen ist oder nicht, dann geht es gescheiter abklären, heute schauen, ist etwas dort drin. Aber ich glaube, das ist grundsätzlich etwas, was man ans Herz legen kann. Das Bauchgefühl, mein Kind ist nicht wie sonst. Etwas ist anders. Es liegt mir schwer auf dem Magen, weil es nicht... Ich bin einfach unschlüssig. Soll ich es zeigen, soll ich es nicht zeigen? Geht es lieber einmal zu früh, als einmal zu spät abklären.
Unbedingt. Und man macht Erfahrungswerte. Ich glaube, das ist auch wichtig zu wissen. Also, man geht eher bei einem ersten Kind viel mehr irgendwo her als bei einem zweiten, weil man einfach weiss, ja, nicht weiss, wie reagiere ich in dieser Situation mit diesem Kind. Richtig. Das braucht ein bisschen.
Ich glaube, das muss man auch ein bisschen lernen, ein bisschen rausspüren. Ich für mich habe das Gefühl, die Kinder sind eher stabiler, als wir alle denken. Aber das muss man zuerst ein bisschen lernen, ein bisschen rausspüren. Und es ist mir wichtig, ihr habt verschiedene Instanzen, die ihr kontaktieren könnt. Oder meistens ist es der Kinderarzt, den man anrufen kann. Wenn etwas ist am Wochenende, geht das halt weg. Wir haben zwei Kindernotfallfälle im Kanton Bern. Das wäre zu Bern und zu Biel, wo man auch das Kind einfach mal darf vorstellen, wenn man sich nicht sicher ist. Und wenn ihr wirklich nicht weiter wisst, ihr könnt mal dem 144 anrufen, hey, müsst ihr auf Platz kommen oder nicht?
Ja, also man darf dort auch fragen.
Man darf dort auch fragen, natürlich.
Ja. Also natürlich. Man macht nie einen Fehler, wenn man dort anruft.
Nein, die machen überhaupt keinen Fehler. Und dort dürft ihr auch die Hemmungen wirklich in dem Sinne ein bisschen anschrauben, weil ich sage immer, die Leute haben extrem grosse Hemmungen, dem 144 anzuhören. Wir haben aber auch Leute, die gar keine Hemmungen haben. Und darum so ein Zwischenmass darf man so gut.
Ja, und ich glaube, bei Kindern ist es nochmal ganz anders. Oder?
Genau. Und wirklich, ich habe noch nie erlebt, dass wenn wir für ein Kind sind ausgerückt, dass irgendjemand dann gesagt hat, für was hat er jetzt angerufen? Das ist doch unnötig gewesen. Dem Kind geht es doch gut, was auch immer. Hey, ja, wenn wir ausrücken für ein Kind, was nicht nötig ist, dann sind wir genauso glücklich wie dir. Und dann fahren wir einfach wieder zurück auf die Wache.
Ja,
Punkt.
Genau. Etwas daheim haben ist ja auch immer gut. Und gleich, es muss nicht überborden. Ich glaube, da sind wir beide auch pragmatisch. Was empfiehlst du, was sollte man Basics daheim haben? Was ist so ein bisschen das Notfallkit zu Hause?
Ja, etwas zum Fiebermessen ist sicher nicht schlecht. Es gibt ja da verschiedene Fieberthermometer, die für das Ohr oder die für unter die Achsel oder Rektal. Das müsst ihr selber wissen, was euch da besser passt. Pflaster, wenn dort noch irgendein Tierchen drauf ist, ist meistens schon recht gut, weil erfahrungsgemäß bei den Kindern, wenn man es nicht mehr sieht, ist schon mal recht viel besser. Wenn man die Wunde, die Schürfung nicht mehr sieht, dann geht es dann schon mal gut. Altersgerechte Medikamente, sei das ein Algifor oder was auch immer, das tut dann aber eher der Kinderarzt sagen, was ihr da daheim haben. Sterile Kompressen, grundsätzlich, was ist steril, was wir daheim haben? Alles, was eingepackt ist. Alles, was man zuerst aufreißen muss, ist per Definition am Anfang steril. Darum tut nicht für Platz zu sparen, die Kompressen auspacken aus diesen Päckchen. Das ist der Grund, dass sie dort drin sind. Verbandsmaterial, eine Bassette, vielleicht irgendein Kühlpack, ein Kühlungs-, etwas, wo man auch Dings kann tun, in die Gefriere kann tun, oder dass man es mal ein bisschen kühlen kann. Eine Kochsalzlösung, vielleicht auch eine Spritze, wenn jetzt irgendwie das Näschen extrem verstopft ist, dass ihr das Näschen ausspülen könnt. Und sonst einfach schauen, dass ihr die wichtigsten Notrufnummern einigermaßen präsent habt, falls das mal die Notfallapotheke überschreiten
würde. Ja, das bedeutet, welche?
Das wäre das 144, das ist der Sanitätsnotruf, was ich auch wichtig finden, gerade bei Kindern, weil sie sich alles ins Maul stecken, wäre es 145, das wäre das Toxin von Swiss. 1414 wäre die Rega. Gut, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr von euch aus an Rega müsst anrufen, ist relativ gering, ausser ihr seid noch immer am Wandern und wisst einfach schon, ja, Ambulanz kommt jetzt da niemals her. Und welches Nummer oder ihr eigentlich gut merken könnt, 112, das ist der internationale Notruf. Also wenn ihr dort her anruft, kommt ihr zur Polizei, aber die können nachher weiter vermitteln, wenn sie merken, das ist jetzt eher etwas für einen Sanitätsnotruf.
Ja. Also 112 geht eigentlich alles.
112 geht eigentlich immer, ja. Genau. Aber das 144 ist wirklich dort, wo ihr zur Ambulanz herkommt. Wir haben zwei Zentralen im Kanton, je nachdem, von wo ihr anruft, werdet ihr halt zur einen oder zur anderen durchgestellt.
Ja. Also der grundsätzliche Material braucht es gar nicht so viel. Es geht so ein bisschen zum Kühlen, zum Messen und Wundabdeckung als andere kommt so im Verlauf der Jahre dazu. Ja.
Also ich habe das Gefühl, dass bei einem Kind, oder wir jetzt da wirklich von grossen Notfallsituationen geredet und wirklich von Ausnahmesituationen auch geredet. Aber ich habe das Gefühl, dass sie bei einem Kind relativ gut durchkommen mit Trösten, ein bisschen Arnen, Blöseln und einem schönen Pflästerli. Ja. Da kann man schon relativ viele Sachen abdecken, bevor wir überhaupt an das 144 denken.
Ja, ja. Begleiten.
Richtig.
Genau. Und ich denke auch, all die Salben zum Desinfizieren und Muckenstich und was auch immer, das ja, läuft dann, kommt irgendwann dazu.
Oh, das glaube ich auch. Ja.
Sobald sie mobiler werden.
Sobald sie mobiler werden.
Genau, genau, die ersten Wunden und Schnitte und so dazukommen, was sie auch dazugehört, die Erfahrungen. Gut. Ich glaube, wir haben so ein bisschen einen Kreis gemacht. Bis, mhm. Wie kann man sich selber helfen, zuerst mal, bevor es eben überhaupt Tee braucht. Mhm. Ich glaube, es ist ganz wichtig, auch noch mal zu sagen, sehr häufig hat man bei Notfällen Angst, es geht um Leben und Tod.
Gerade bei Kindern oder wenn es noch das eigene Kind ist, ich glaube, da ist man sehr, sehr sensibel drauf und hat sehr schnell Angst. Hey, ihr habt irgendein Rucksäckchen so auf den elterlichen Instinkt zu vertrauen, ich glaube, das ist ganz wichtig. Weil in diesen Kursen, die ich gebe, ich glaube, es ist für niemanden überraschend, wenn ich ihnen sage, hört, präventiv, dass euer Kind nicht ertrinkt, müsst ihr es beaufsichtigen. Ich glaube, das ist nicht wahr. Ja. Mega überraschend. Darum, die meisten machen eigentlich schon sehr, sehr viel mega richtig und mega gut. Mhm. Und ich glaube, dort, das ist auch so ein bisschen das Ziel von diesen Kursen eigentlich, dass die Eltern sich auch ein bisschen mehr lernen, auch zu vertrauen. Dass sie eben wirklich viele Sachen schon ganz richtig machen.
Genau. Schön erzählt. Wir werden sicher deine Kurse verlinken. Frage, wenn irgendetwas unsicher ist, in den Kommentaren. Und sonst alles andere findest du auf Instagram.
Super. Merci vielmals. Ja, merci vielmals, habe ich dürfen kommen.